Hallo zusammen und willkommen zu Mord hoch 2, unserem Podcast, in dem es um wahre Mord- und Vermisstenfälle geht. Ich bin Nadine Darachar.
Und mein Name ist Sarah Wedler. Die Fälle, die wir besprechen, sind weder auf ein Land festgelegt, noch unterscheiden wir zwischen geklärt, ungeklärt, bekannt oder unbekannt.
Wenn ihr später über das Verbrechen diskutiert oder es kommentiert, dann bitten wir euch um einen respektvollen Umgang mit allen Beteiligten. Hinweise zu möglichen Triggern findet ihr, falls vorhanden, in der Folgenbeschreibung.
Nadine.
Oh, ich habe mich voll erschrocken.
Das ist meine erschreckende Stimme.
Ah, okay, wir nehmen schon auf. Ich bin irgendwie noch ein bisschen neben der Spur.
Weil wir gerade schon aufgenommen haben?
Ja.
Naja, jetzt geht's nahtlos weiter. Ich würde nämlich gerne von dir wissen, wenn du an das Jahr 1999 denkst, was fällt dir da ein?
99, da war ich 14?
Mhm.
Konfirmandenunterricht.
Oh.
Fällt mir da ein.
Okay.
Ja, das war cool. Das war eigentlich eine coole Zeit. Also ich habe das gerne gemacht. Mir total viel Spaß gemacht. Aber ich glaube nicht, dass du darauf hinaus möchtest.
Ich will eigentlich auf gar nichts Bestimmtes hinaus. Ich wollte nur dich und alle da draußen so ein bisschen in die Stimmung von damals versetzen. Und da habe ich auch noch ein paar weitere Schlagworte zu. Denn 1999 war einmal das Jahr, in dem Notting Hill und Matrix rauskamen.
Okay, Notting Hill mochte ich. Matrix weiß ich gar nicht mehr. Habe ich zwar das geguckt, weiß ich aber nicht mehr, ob ich das mochte.
Mochte es schon auf jeden Fall. Ich hätte aber nicht gedacht, dass das erst 1999 rauskam. Ich habe gedacht, da war ich noch kleiner.
Ja, ich bin so ein bisschen Neo geschädigt, ne?
Ja.
Okay. Neo war nämlich mein erster Freund. Den habe ich in dem Chat kennengelernt. Der hat sich da Neo genannt.
Ja, aber er war nicht wie Neo.
Nein. Nein, leider nicht. Gute. Aber ich muss immer noch sagen, er war tatsächlich bis heute der beste Küsser, den ich jemals hatte. Auch wenn man das nicht glauben mag.
Schwer zu glauben. Also ich kenne ihn ja auch so ein bisschen, aber ja gut. Stille Wasser sind tief und so.
Mhm. So, darauf willst du aber auch nicht hinaus. Ich halte jetzt mal meine Klappe, glaube ich.
Zurück zum Thema Ex-Freunde.
Ich sehe schon wieder die ganzen Kommentare so, Start 1:30 oder so.
Wenn wir so weitermachen, auf jeden Fall. Gut, aber zurück ins Jahr 1999. Damals waren nämlich Eminem und die Red Hot Chili Peppers in den Charts. Letztere mit ihrem Album Californication, hast du jetzt einen Ohrwurm?
Mhm.
Sehr gut, darauf wollt ihr da draußen hoffentlich alle auch. Und um mal ein bisschen was Ernsthafteres einzubringen, damals fand auch das Amtsenthebungsverfahren gegen Bill Clinton statt, wegen der Affäre mit Monica Lewinsky.
Das ist jetzt ernsthaft.
Das ist ein bisschen ernsthafter als Musik, oder?
Ich weiß nicht, ob wir jetzt nicht alle Bilder im Kopf haben
statt
des Ohrwurms.
Okay. So, ihr seid jetzt hoffentlich alle so richtig schön in 90er-Stimmung, denn jetzt wird es etwas ernsthafter. Und zwar war 1999 auch das Jahr, in dem ein ganz bestimmtes Verbrechen die USA erschütterte. Ein Verbrechen, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass ihr es da draußen alle kennt. Und zwar geht es um Columbine. Wenn man an Schulamokläufe denkt, hat man doch ganz automatisch direkt diesen Begriff im Kopf, oder Nadine?
Nee, ich habe immer als erstes den Begriff Steinhäuser im Kopf.
Ach so.
Den Namen.
Ja, okay, gut, das verstehe ich auch. Bei mir ist es tatsächlich eher Columbine. Vielleicht, weil das so der erste war, den man so mitbekommen hat. Das Attentat im US-amerikanischen Littleton, bei dem Eric Harris und Dylan Klebold 13 Menschen töteten und viele weitere verletzten, gilt quasi als das School-Shooting. Das ist kein Wunder, denn die beiden Täter haben sich ziemlich gekonnt in Szene gesetzt. Die wussten damals schon ganz gut, mit den Medien umzugehen. Und die internationale Presse hat diese Selbstinszenierung der beiden dann eben auch ziemlich stark aufgegriffen, was man ja allein schon daran sieht, dass man bis heute eigentlich weiß, wie die beiden aussehen, oder? Man stolpert immer mal wieder über Bilder von ihnen.
Sorry, aber ich nicht. Wirklich nicht. Ich habe einfach überhaupt gar kein Bild vor Augen. Aber ich bin auch echt richtig schlecht mit Gesichtern. Ich kann mir die auch einfach nicht merken. Das, ja, nee, geht nicht.
Ja, aber hast du nicht dieses Bild von den beiden im Kopf, wo sie in der, also da geht's ja nicht um die Gesichter, wo sie in der Schulcafeteria stehen mit ihren Waffen, in ihren, ja, martialischen Klamotten, die sie sich da angezogen haben, diese Schwarz-Weiß-Aufnahme, diese Überwachungsaufnahme?
Mm-mm.
Ich sehe schon, du brauchst Columbine Hilfe. Nee, ist irgendwie auch nicht so dein Verbrechen, was dich so festhält irgendwie, oder?
Nee,
so das Gefühl?
Also natürlich ist das schlimm, aber das ist jetzt nichts, was mir, oder ich glaube, ich habe da jetzt auch noch nie so richtig viel drüber gelesen oder so. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin eher, wenn ich was lese, dann eher über andere Arten von Verbrechen, aber jetzt über so Attentate eigentlich nicht so richtig viel, nee.
Ja, bei einigen von euch da draußen dagegen wissen wir schon, dass euch Columbine beschäftigt, da ihr uns den Fall ja auch schon mal geschickt und vorgeschlagen habt. Und bei mir ist es auch so, dass ich ihn immer ziemlich stark im Kopf habe, wenn ich an Schulamokläufe denke. Aber heute in dieser Folge soll es nicht um das Attentat von Columbine gehen, sondern um einen anderen Schulamoklauf aus den USA. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass einige von euch, so wie wir vor der Recherche, auch noch nichts von diesem Fall gehört haben. Und wir sind uns bei noch einer Sache sicher, nämlich dass dieser Fall euch ganz genauso schockieren wird wie uns, wenn ihr die Details hört. Heute geht es um den Fall von Andrew Golden und Mitchell Johnson aus Arkansas.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Nadine, weißt du noch, als wir in Kenia auf Safari waren?
Ja, das weiß ich noch. Das war total schön, auch wenn wir keine Löwen gesehen haben, was schade war.
Ja, das war echt schade, aber man kann ja nochmal eine Safari machen. Ja, aber darauf will ich jetzt eigentlich gerade noch nicht mal hinaus, sondern weißt du noch, als wir dann abends darüber geredet haben, wie schön das war und so, und ich dann so meinte, oh, und es war auch so warm, dass ich endlich mal richtig viel getrunken habe.
Von wegen.
Ja, und dann haben wir das nämlich nachgerechnet und dann hatte ich gerade mal so 800 Milliliter getrunken, während das bei dir, ich weiß nicht, 3 Liter waren oder so.
Ja, da erinnere ich mich noch dran. Aber ich sag dir auch immer wieder, du musst mehr trinken. Das ist viel zu wenig, was du trinkst.
Mittlerweile gelingt es mir auf jeden Fall, mehr zu trinken. Und das liegt an unserem neuen Werbepartner, nämlich Holy.
Holy. Ja, also ich muss gestehen, dass ich Holy bisher wirklich nur aus anderen Podcasts kannte und irgendwie total neugierig war auf die Sachen. Und ich war irgendwie super froh, als wir dann dieses Starterpaket von Holy bekommen haben.
Ja, da habe ich mich auch so drüber gefreut, als das kam. Und ich war dann irgendwie sogar total aufgeregt, was man, glaube ich, auch in unserem wirklich ziemlich glorreichen Unboxing-Video sehen kann.
Üben wir nochmal.
Ja, aber ich war so gespannt, wie die Getränke von Holy schmecken. Ich hätte aber gar nicht damit gerechnet, dass sie mir mit meinem Problem helfen, dass ich immer zu wenig trinke.
Nee, ich habe auch nicht gedacht, dass man sich da so viel von wegschütten kann an einem Tag.
Ist halt einfach lecker, was willst du machen? Ja, und vor allem Holy Hydration hilft mir nämlich total. Also für alle von euch, die Holy noch nicht kennen. Es gibt da 4 verschiedene Arten von Getränken und einmal sind das Energy Drinks ohne Taurin, dafür aber mit Vitaminen.
Die helfen aber richtig gut.
Dann gibt's Eistees ohne Koffein.
Ja, mit verschiedenen Teesorten. Also ich mag total gerne die Sorten mit dem grünen Tee, obwohl ich eigentlich gar keinen grünen Tee mag, aber jetzt trinke ich die am allermeisten.
Ja, dann gibt's auf jeden Fall noch Milchshakes und es gibt eben diese Hydration Drinks und die geben eurem Körper nach einem anstrengenden Tag wichtige Mineralstoffe und Elektrolyte zurück und ich feiere die gerade echt sehr.
Weil du suchtest die gerade.
Ja, ich suchte die, aber ich fühle mich auch echt irgendwie so gut und ausgeglichen und fit. Also man merkt schon, wenn man mehr trinkt, dass das gut ist, ne?
Ja, sollte man wohl machen.
Die Holy Drinks sind auf jeden Fall auch leckerer, als wenn man immer nur Wasser trinkt. Und diese Getränke sind aber auch fast genauso unkompliziert, wie eine Wasserflasche aufzudrehen. Es handelt sich bei Holy nämlich um ein Pulver. Das gibt ihr in einen Shaker, gießt das mit einem halben Liter Wasser auf, schüttelt das ein paar Mal kräftig durch, ja, und fertig.
Ja, ich finde die auch total super irgendwie, wenn man auf Reisen geht oder so, weil diese Tütchen nehmen überhaupt keinen Platz weg, die wiegen nichts. Und ja, finde ich total cool. Und was noch viel besser ist, dass das Ganze überhaupt keinen Zucker enthält und damit dann eben auch kaum Kalorien und dass dabei sowieso auf natürliche Inhaltsstoffe geachtet wird. Das finde ich total cool. Beispielsweise eben Tee, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, oder aber auch Kokoswasser, was irgendwie auch super lecker ist. Und dadurch sind sie halt einfach auch viel gesünder als die Softdrinks aus dem Supermarkt.
Mhm, also probiert euch da unbedingt mal durch. Und das könnt ihr jetzt sogar ganz einfach, denn wir haben was richtig Tolles für euch. Als Neukunden bekommt ihr mit dem Code MHZ5, dank unserer neuen Kooperation mit Holy, nämlich ganze 5 Euro Rabatt.
MHZ5, alles groß geschrieben.
Und die Zahl als Zahl.
Und wenn ihr Holy schon kennt, haben wir aber auch was für euch, nämlich 10% auf eure Bestellung mit dem Code MHZ, alles groß geschrieben. Und das ist richtig cool, weil Holy nämlich gerade Geburtstag feiert und sowieso schon einige Sachen im Angebot hat.
Und die Rabatte, die gelten nämlich dann nochmal zusätzlich, also die kriegt ihr auf die sowieso schon runtergesetzten Sachen dann einfach nochmal drauf. Den Link findet ihr zusammen mit den Codes in unseren Shownotes und wir freuen uns sehr, wenn ihr ihn benutzt, denn wir bekommen eine kleine Provision, was für uns natürlich richtig cool ist, da wir den Podcast neben der Arbeit in unserer Freizeit machen. Und da ist es natürlich schön, wenn wir am Ende unsere Kosten wieder raus haben.
Dann können wir nämlich ganz lange noch weiter für euch Podcast machen.
Also wünschen euch viel Spaß beim Stöbern im Shop. Probiert unbedingt mal White Peach oder...
Nein, Sauerkirsch!
Oder Pineapple, ist auch richtig lecker.
Das stimmt. So, jetzt geht's aber weiter.
Viel Spaß!
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Wir schreiben das Jahr 1998, rund ein Jahr vor Columbine. Es ist der 24. März im Craighead County. Craighead County liegt in den Südstaaten im Nordosten von Arkansas, dort, wo das Land flach und offen ist. Baumwollfelder ziehen sich bis zum Horizont, unterbrochen von schmalen Straßen, vereinzelten Häusern und kleinen Wäldchen. Es ist eine ruhige Gegend. Der Tag beginnt oft mit einem milchigen Dunst über dem Boden. Die Luft ist meist warm, manchmal schwer von Feuchtigkeit, besonders im Sommer. Hier gibt es keine Hektik und keine Eile. Es ist eine Gegend mit vielen Farmen, auf denen die Menschen hart arbeiten. Im Sommer hört man überall das Summen von Insekten und nachts das Quaken von Fröschen. Craighead County ist schön und friedlich. Bis zu diesem Tag. Es ist noch früh am Morgen, als Mitchell Johnson aufgeregt zu seiner Mutter gelaufen kommt und ihr erzählt, dass er den Schulbus verpasst hat. Sie soll sich aber keine Sorgen machen. Sein Stiefvater, so Mitchell, wird ihn auf dem Weg zur Arbeit an der Schule absetzen. Mitchells Mom ist beruhigt, doch was sie nicht weiß, ihr Mann ist längst zur Arbeit aufgebrochen, hat heute aber nicht das Auto genommen. In den Van seines Stiefvaters steigt nun Mitchell selbst. Er fährt jetzt auf direktem Weg zum Haus seines Freundes Andrew Golden. Andrews Eltern sind ebenfalls schon bei der Arbeit. Deshalb bekommen sie auch nicht mit, was im Folgenden passiert. Andrew und Mitchell tragen nun Lebensmittel sowie Kleidung aus dem Haus und beladen den Van damit. Außerdem versuchen sie mit einem Schneidbrenner den Waffenschrank von Andrews Dad zu knacken, was ihnen aber nicht gelingt. Doch einige Waffen sowie etwas Munition liegen im Haus offen herum, also packen sie alles ein, was sie kriegen können. Aus dem Haus von Andrews Großvater holen sie danach ebenfalls Waffen und Munition, sodass sie schlussendlich 11 Schusswaffen sowie mehrere 100 Patronen dabei haben. Dann fahren sie gemeinsam los. Ihr Ziel? Ihre Schule, die Westside Middle School, in der Nähe von Jonesboro, eine kleine Schule in einer kleinen Stadt. Damals sind Schulamokläufe noch keine große Sache. Das heißt nicht, dass es sie nicht gab. Brenda Ann Spencer, auch bekannt als das I Don't Like Mondays Girl, hatte schon 1979 das Feuer auf ihre Mitschüler eröffnet und auch andere Verbrechen dieser Art hatten bereits stattgefunden. Doch diese Taten wurden damals nicht zu einem solchen Medienphänomen wie heute. An der Westside Middle School macht sich an diesem Tag also niemand Gedanken, dass er den Schultag nicht überleben könnte. Doch leider werden nicht alle Kinder nach dem Unterricht wieder nach Hause kommen. Und dies wird die Schuld von Andrew und Mitchell sein. Die beiden warten bis Mittag und dann, als alle beim Lunch sind, beschließen sie, ihren Plan in die Tat umzusetzen. Gegen Ende der Mittagspause betritt Andrew das Schulgebäude und löst dort den Feueralarm aus. Anschließend eilt er wieder raus und legt sich gemeinsam mit Mitchell in einem Gebüsch auf die Lauer. Es dauert nicht lange, bis die Schüler und Lehrer wegen des Alarms aus dem Gebäude strömen. Und in diesem Moment öffnen Andrew und Mitchell das Feuer. Was dann passiert, kennt ihr ganz bestimmt aus unzähligen Berichten über unzählige School-Shootings, wie man diese Art von Amokläufen in den USA nennt. Eine Sache haben wir euch bis zu diesem Punkt über die beiden Täter bisher allerdings verschwiegen. Nämlich ihr Alter. Zum Zeitpunkt der Tat ist Mitchell Johnson 13 Jahre alt und Andrew Golden erst 11.
Ja, dass die beiden noch so jung sind, ist schon ziemlich krass, oder?
Ja, ich finde auch, also ich hatte mit 11 bis 13 definitiv andere Sachen im Kopf.
Ja, da ist man doch noch total das Kind.
Also ich habe auf jeden Fall dann noch mit Barbies gespielt.
Ja, und so draußen spielen. Und man denkt doch noch gar nicht an solche Sachen eigentlich.
Nee, was muss da auch schiefgelaufen sein? Also ich frage mich aber zu diesem Zeitpunkt einfach, ob die beiden das denn überhaupt richtig ermessen konnten, was sie da gemacht haben.
Ja, wenn man nur das Alter von den beiden hört, dann bezweifelt man das echt. Also das ist schon sehr, sehr krass. Also sehr, sehr krass jung für so Attentäter. Denn eigentlich besteht das typische Leben eines Elfjährigen ja eher aus Abenteuer. Sei es beim Zocken von Videospielen oder beim Spielen und Raufen an der frischen Luft.
Ja, zumindest damals. Heute ja auch nicht so.
Nee, heute wirklich. Ist nicht mehr so viel mit frischer Luft. Ja, Sport spielt aber bei vielen eine große Rolle, in Vereinen zum Beispiel, um sich zu messen, aber auch um ihren Platz zu finden. Und ich finde auch, dass das so die Zeit ist, in der die Eltern langsam aber sicher so ein bisschen in den Hintergrund treten und die Clique und die Freunde immer wichtiger werden. Mit 13 sieht die Sache dann schon etwas anders aus, die Pubertät schlägt mit voller Wucht zu und man beginnt über sich selbst nachzudenken. Wer bin ich normal, was denken andere über mich? Das moralische Wertesystem legt sich auch so langsam fest. Und die Freunde sind in dieser Zeit jetzt endgültig der wichtigste Halt und Kompass. Aber auch mit 13 ist man noch mehr Kind als Erwachsener. Mit einem Hang, sich auszutoben, mit einer gewissen Dramatik Aber auch mit dieser Leichtigkeit, die man eben hat, wenn man jung ist und die Welt Stück für Stück entdeckt.
Ich war nicht dramatisch.
Nee, du warst, also ich kannte dich ja damals schon, du warst wirklich nicht dramatisch.
Nein.
Nicht, nee, fällt mir eigentlich nicht großartig was ein. Was
bei und dir. Das sind auch nicht meine Eltern oder meine Mutter in dem Fall in den Hintergrund getreten. Nein, würde ich auch nicht sagen. Ich hatte immer wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Verhältnis. Und als ich angefangen habe zu chatten zum Beispiel, war sie immer dabei und so.
Oh.
Ja.
Wie süß.
Hat aufgepasst.
Ja, das ist ja auch richtig so. Du warst aber dann die untypische 13-Jährige.
Ja, kann sein.
Ja. Gut, aber es ist
nein, da draußen sind noch mehr wie ich. Gibt es zu.
Erzählt mal, wie war euer Leben mit 13? Ja, und die Frage ist jetzt aber allerdings, wie, wann und warum haben denn Andrew und Mitchell es verlernt, typische heranwachsende Jungen zu sein? Weshalb wurde ihr Entdeckergeist zu Tötungsfantasien? Der Frage wollen wir in dieser Folge auf jeden Fall nachgehen und deswegen reisen wir jetzt erstmal in der Zeit zurück, nämlich in die Kindheit von Mitchell Scott Johnson. Aber zuerst beschreibt die beiden Jungen doch mal, Nadine.
Ja, das sind zwei Bilder, die ich einfach nicht mit dem in Zusammenhang bringen kann, was da passiert ist. Der Mitchell Johnson, der ist auf dem linken Bild zu sehen. Ja, ich würde einfach sagen, es sind beides so ganz typische Jungen. Ich würde die nicht mal auf 13 und 11 schätzen auf den Bildern, sondern auch noch irgendwie jünger. Die grinsen beide so in die Kamera, haben so einen unschuldigen Blick irgendwie. Da ist jetzt nichts Böses oder Verschlagenes drin oder so. Ich weiß nicht, wenn man sich so Schulattentäter irgendwie vorstellt, dann hat man da ein bestimmtes Bild vor Augen. Aber wenn ich die beiden sehe, das passt für mich einfach überhaupt nicht zu dem, was sie gemacht haben.
Also wenn du mir die Bilder zeigen würdest und sagen würdest, diese Fotos hängen zusammen mit einem True Crime Fall, dann würde ich ehrlich gesagt denken, das sind Opfer, genau, dass denen was passiert ist. Und im Gegensatz dazu, es gibt von Eric Harris und Dylan Klebold, um doch nochmal auf die beiden zurückzukommen, ja dieses Bild, was auch in der Schule gemacht wurde, wo, glaube ich, ihr ganzer Jahrgang drauf ist und wo die beiden in der letzten Reihe sitzen und in die Kamera schon so mit ihren Fingern so Pistolen zeigen. So waren die kurz vor ihrem Attentat drauf. Und ich finde, das ist ein heftiger Unterschied einfach zu diesen unschuldigen Bildern hier.
Ja, das sind einfach so zwei kleine Jungen, die ja draußen spielen könnten und sollten, aber bitte nicht mit echten Waffen auf der Lauer liegen sollten.
Mhm. Ja, dann gucken wir uns die Kindheit der beiden zu dem Stichwort doch jetzt mal genauer an. Und wir beginnen mit Mitchell Johnson. Mitchell Johnson wird am 11. August 1984 in Minnesota geboren. Und seine ersten Lebensjahre sind alles andere als einfach. Sein Vater ist Alkoholiker und Mitchell gegenüber gewalttätig. Und auch davon abgesehen hat Mitchell das alles andere als leicht. Als er 6, manche Quellen sagen auch 8 Jahre alt ist, beginnt ein anderer, älterer Junge damit, ihn sexuell zu missbrauchen. Es soll sich dabei um ein Familienmitglied von Mitchells Kindertagesstätte handeln, wie sein Vater später berichtet. Ich vermute, dass es vielleicht eher eine Tagesmutter als eine Kindertagesstätte war und dementsprechend dann womöglich ein Sohn der Tagesmutter. Das ist jetzt aber nur meine Interpretation, da über die genauen Umstände dieses Missbrauchs eben wenig bekannt ist. In manchen Quellen jedenfalls ist auch von einem Jungen aus der Nachbarschaft die Rede. Diese Taten, die ziehen sich jetzt auf jeden Fall über mehrere Monate, ohne dass Mitchell seinen Eltern etwas davon sagt. Sie erfahren es erst viel später. Als Mitchell 10 Jahre alt ist, lassen sich seine Eltern scheiden und seine Mutter zieht mit ihm und seinem Bruder nach Arkansas. Sie ist vom Beruf Strafvollzugsbeamte und hat sich in einen Häftling verliebt und mit diesem zieht sie jetzt mit ihren 3 Kindern zusammen. Und hier geht es nun bergauf für Mitchell. Seine Mutter heiratet wieder und mit seinem Stiefvater kommt der Junge sehr gut klar. Er findet jetzt auch schnell Freunde und sein Leben scheint sich um 180 Grad zu drehen. Er wird als vorbildlicher Schüler beschrieben. Er engagiert sich in mehreren Sportmannschaften, besucht regelmäßig Gottesdienste, singt im Schulchor und ist vor allem bei seinen Mitschülerinnen ziemlich beliebt. Er hat jetzt nämlich auch regelmäßig so kleine Dates mit ihnen, so heißt es zumindest in manchen Quellen. Andere zeichnen ein ganz anderes Bild. In einem New York Times Artikel berichten Mitschüler von Mitchell, er habe ein Mädchen namens Candace als seine Freundin ausgegeben und als diese ihm gesagt habe, dass sie gar keinen Freund sucht, sei er wütend geworden. Merkt euch Candace bitte mal für später. Es gibt auch Berichte, laut denen Mitchell gleich mehrfach des Unterrichts verwiesen worden ist, unter anderem von einer Lehrerin namens Shannon Wright. Merkt euch bitte auch sie. Wir vermuten angesichts der sehr unterschiedlichen Berichte über Mitchell, dass er zunächst gut in Arkansas angekommen ist, dass dann aber eine Art Abwärtsspirale begann, die sich immer schneller drehte. Außerdem scheint sich Mitchell in der Schule auch ganz anders verhalten zu haben als zu Hause. Seine Mutter wird später berichten, dass er stets ein lieber Junge gewesen sei. Ruhig und ausgeglichen und der perfekte Ruhepol für seine quirlige kleine Schwester sowie ein Vorbild für seinen jüngeren Bruder. Doch Mitchell hat auch ganz andere Seiten. Im Sommer 1997, also um seinen 13. Geburtstag herum, kommt es wieder zu einem Vorfall. Mitchell macht Urlaub bei seinem Vater. Wieso das zugelassen wird, wo der Vater doch früher ihm gegenüber gewalttätig war, muss ich nicht ganz verstehen. Jedenfalls dort, also in Minnesota, wird Mitchell nun selbst zum Täter, als er ein 2-jähriges Mädchen sexuell missbraucht. Sein Vater berichtet später, er habe ihn daraufhin selbst zur Polizei gebracht und gehofft, er würde Hilfe bekommen. Er soll dafür auch eine Strafe erhalten haben, zu deren Antritt es jedoch nicht mehr kam. Doch sehen wir uns erstmal an, wie Mitchells Leben ab da weiterverlaufen ist. Von diesem Vorfall an häufen sich die, wir nennen es am besten mal Alarmzeichen in Mitchells Biografie. Wenig später erzählt er nämlich einem Freund, dass er sich umbringen will, dieser kann ihn aber gerade noch davon abhalten. Im folgenden Frühling wird er aus dem Basketballteam seiner Schule ausgeschlossen, und zwar, weil er sich das Mannschaftslogo in die Schulter geritzt hat. Mitchell betont auch immer wieder, wie sehr er seinen Vater vermisst und erzählt auf der anderen Seite immer wieder, wie sehr er seinen Vater hasst. In der Schule und auch in einer kirchlichen Jugendgruppe, die er besucht, fällt Mitchell jetzt mehr und mehr durch sein aggressives Verhalten auf. Er wird zu einem Mobber, der seine Mitschüler zunächst wegen ihrer Zahnspange oder ihrer Noten aufzieht, dann aber immer mehr gewalttätige Drohungen ausstößt. Jeder, der mich hasst, jeder, den ich nicht mag, wird sterben, soll er kurz vor dem Amoklauf auf dem Schulflur äußern. Niemand nimmt diese Aussage ernst. Vor allem aber, wenn Mädchen ihn abweisen, wird er sehr aggressiv und wütend. Mitchell trägt jetzt auch hauptsächlich nur noch Rot und behauptet, er wäre bei der berüchtigten Straßengang Bloods. Also als kleine Info, falls ihr das, so wie wir bis vor dieser Recherche auch nicht wisst, Rot ist die Farbe der Bloods und weil Mitchell so tut, als wäre er einer von ihnen, trägt er eben diese Farbe. Er verhält sich also allgemein sehr aggressiv und hart und wird auch gemein seinen Mitschülern gegenüber. Aber niemand erwartet, dass er tatsächlich zum Mörder werden wird. Wie also kommt es dazu? Sehen wir uns dafür jetzt erstmal Andrew Golden an, seinen 2 Jahre jüngeren Komplizen.
Andrew Douglas Golden wird am 25. Mai 1986 geboren. Schon früh wächst er in einem Umfeld auf, in dem der Umgang mit Schusswaffen alltäglich ist. Sein Großvater geht regelmäßig auf die Jagd. Seine Eltern, die bei der Post arbeiten, sind passionierte Sportschützen. Bereits zu seinem 6. Geburtstag erhält er ein eigenes Gewehr. Zum Zeitpunkt der Tat verfügt er über beträchtliche Schießerfahrungen. In der Schule ist er als Klassenclown bekannt, wird aber auch als Waffenfanatiker bezeichnet. Und alleine das ist irgendwie schon so ein Gegensatz in sich, wenn ich mich an unsere früheren Klassenclowns erinnere, die dann im Zusammenhang zu bringen mit Waffenfanatikern, die irgendwie einen Schulamoklauf planen könnten. Das widerspricht sich so. Also ich finde das ganz kurios irgendwie. Aber in dem Zusammenhang müssen wir auch klarstellen, dass diese Fakten und vor allem natürlich die Tatsache, dass er in seinem Alter schon auf die Jagd geht, total krass klingen. In den ländlichen Regionen der USA ist das aber nicht so sehr was Besonderes. Kinder und Jugendliche werden dort oft mit auf die Jagd genommen und auch generell mit Schusswaffen vertraut gemacht. Man mag davon jetzt natürlich halten, was man will, aber in den USA herrscht mit Waffen eben ein ganz anderer Umgang als bei uns und auch im Zusammenhang mit Kindern. Und all die schlimmen Verbrechen und natürlich auch die ganzen Amokläufe, die dort passieren, haben bis heute noch nicht wirklich was an dem Umgang mit Waffen geändert. Aber jetzt erstmal zurück zu Andrew. Er ist nicht so leicht zu charakterisieren. Einerseits gilt er als zurückhaltender, sogar schüchterner, aber auch lustiger Junge, der sich noch nicht für Mädchen interessiert. Aber er scheint auch eine andere Seite zu haben. Neben dieser leicht schüchternen, aber auch lustigen und kindlichen Art ist es so, dass er schon früh im Kindesalter, nämlich im Kindergarten, eine Spielzeugpistole genommen hat und diese mit Steinen und Dreck befüllt hat und dass er damit ein Mädchen mitten ins Gesicht schießt. In manchen Berichten heißt es auch, er habe die Katze einer Nachbarin mit einer Luftpistole getötet und dann in deren Hausmüll geworfen. Vor Mitschülern soll er damit angegeben haben, regelmäßig mit einer 22er auf Hunde zu schießen. Und das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, dass das erste Alarmzeichen sein können. Nicht nur Schulamokläufer oder Amokläufer generell, sondern auch Mörder, Serienmörder, die beginnen oftmals mit Tierquälerei. Und das hatten wir jetzt auch ein paar Mal hier schon im Podcast. Ja, und wir möchten euch jetzt hier auch keine weiteren Taten als Beispiele an sich nennen, aber ein paar Namen. Beispielsweise über Nicholas Cruz, den Attentäter des Parkland-Schulamoklaufes. Ist bekannt, dass er ein Tierquäler war und das gleiche gilt auch für Eric Harris und Dylan Klebold sowie für Anders Behring Breivik, den Attentäter, der 69 Menschen auf der Insel Utøya getötet hat. Damals waren aber viele dieser Massaker noch nicht passiert und demnach traut man auch Andrew nicht so ein schweres Verbrechen zu. Niemand rechnet zu diesem Zeitpunkt damit, dass er zum Amokläufer werden könnte.
Doch genau das geschieht nun am 24. März 1998. Andrew löst den falschen Feueralarm aus, legt sich gemeinsam mit Mitchell in einem Gebüsch auf die Lauer und dann, als die anderen Kinder sowie die Lehrer aus dem Gebäude kommen, schießen die beiden erbarmungslos. Candace wird verletzt, das Mädchen, das nicht Mitchells Freundin sein wollte. Vier weitere Mädchen namens Stephanie Johnson, Brittany Varner, Natalie Brooks und Paige Ann Herring werden tödlich getroffen. Die Lehrerin Shannon Wright, also diejenige, die Mitchell einmal von der Schule suspendierte, wird ebenfalls getötet, als sie sich rettend vor eine Schülerin wirft. Eine andere Schülerin berichtet später unter Tränen, ich glaube, sie hat die Kugel kommen sehen. Eine weitere Lehrerin namens Debbie Spencer ist allein in ihrem Klassenzimmer, als der Feueralarm losgeht. Als sie rausgelaufen kommt, findet sie sich mitten in einem Chaos wieder, das sie gar nicht versteht. Sie sieht Stephanie Johnson, die taumelt, als wäre sie geschubst worden, und dann zu Boden geht, ohne auch nur zu versuchen, sich mit den Armen abzufangen. Dann hört Debbie die Schüsse und beginnt zu verstehen. Sie fängt an, die Schüler wegzuziehen und zu versuchen, sie in Sicherheit zu bringen. Ein Junge kommt auf sie zu und hebt den Arm. Er sagt, etwas habe ihn geschnitten. Sie sieht die zwei Schussverletzungen in seinem Arm. Zwei Kugeln sind direkt durchgegangen. Dieser Junge soll der einzige männliche Verletzte sein. Alle anderen Toten und die acht weiteren Verletzten an diesem Tag sind Frauen und Mädchen. Debbie Spencer jedenfalls zieht den Jungen mit sich und versucht, ihn sowie andere Kinder wieder ins Gebäude zu bringen. Wegen des Feueralarms haben sich die Türen aber automatisch verriegelt. Perfide, denn der einzige Fluchtweg führt deshalb durch den Kugelhagel. Nach ein paar Momenten jedoch öffnet ein anderer Lehrer glücklicherweise die Tür von innen. Spencer kommt wieder rein und zwei Schüler tun es ihr gleich. Einer zieht den anderen hinter sich her, als ob sie sich gegenseitig zu retten versuchen. Die Lehrer, die fürchten, die Amokläufer könnten ins Gebäude kommen, beginnen jetzt ein paar Kinder hinter Spinde und in eine Nische neben einer Klassenzimmertür zu lotsen. Eine Schülerin fällt verletzt zu Boden, sie blutet. Ein anderer Schüler berichtet den Lehrern aufgeregt, es sei Mitchell Johnson, der schießen würde. Er habe ihn nämlich gewarnt, heute nicht zur Schule zu kommen. Eine Lehrerin, die dies hört, hatte in der Vergangenheit schon häufiger Probleme mit Mitchell und ist sich sicher, wenn er kann, wird er auch sie erschießen. Doch sie flüchtet nicht. Stattdessen kümmert sie sich um das verletzte Mädchen, dessen Beinarterie getroffen wurde. Immer wenn ihr Herz schlägt, pulst Blut aus der Wunde. Aber die Lehrerin kann die Blutung abbinden. Das Mädchen wird überleben. Viele andere sind aber noch in Gefahr und die Lehrerinnen und Lehrer beginnen nun, die Schüler in die Sporthalle zu bringen. Dort herrscht Chaos. Viele weinen, andere sind völlig apathisch. Manche bitten darum, dass jemand ihre Eltern anrufen soll, und eine Lehrerin übernimmt diese Aufgabe. Sie lässt sich Nummern geben und ruft die Eltern an, berichtet ihnen, was gerade passiert ist und dass ihre Kinder vorerst in Sicherheit sind.
Es dauert jetzt 10 Minuten ab Beginn des Amoklaufs, bis die ersten Polizeiautos an der Schule eintreffen. Und es dauert ab dem Moment auch gar nicht lange, bis Mitchell und Andrew verhaftet werden. Sie haben sich auf ein Feld nahe der Schule geflüchtet. Weiter sind sie nicht gekommen. Auch die ersten besorgten Eltern tauchen nun auf. Darunter, je nach Bericht, auch Elternteile von Mitchell bzw. Andrew. Sie haben Angst, ihre Söhne könnten unter den Opfern sein und müssen jetzt stattdessen erfahren, dass sie die Täter sind. Die ganze Stadt ist im Schock. Niemand kann verstehen, was passiert ist und warum. Deshalb haben die beiden Jungs das Feuer eröffnet. Doch bevor es an die Aufklärung geht, hat erstmal die Trauer Jonesboro fest im Griff. 5 Menschen sind tot. Shannon Wright, die erschossene Lehrerin, ist verheiratet und Mutter eines 2-jährigen Sohns, der jetzt ohne seine Mama aufwachsen muss.
und 4 Familien müssen irgendwie weitermachen, ohne ihre Töchter. Eine Welle der Anteilnahme schwappt nun in den kleinen Ort, der gar nicht weiß, wie ihm geschieht. Von überall aus den umliegenden Countys werden Geschenke und Trauerkarten geschickt. Und ein Ermittler erinnert sich später, dass niemand mehr wusste, wohin mit den ganzen Sachen. Die liebgemeinten Gesten halfen nichts. Sie brachten die Toten nicht zurück. Und Jonesboro, eine Stadt, deren Gesicht sich praktisch über Nacht um 180 Grad gedreht hat, zieht leider nicht nur Hilfsbereitschaft an. Bei solchen Ereignissen tauchen zwangsläufig, wie der Ermittler es ausdrückt, die Verrückten auf. Beispielsweise reist ein Clown extra aus Florida an und möchte vor den Kindern auftreten. Außerdem gibt es dann noch einen Zauberer, der irgendwie in der Cafeteria Münzen von den Schülern klaut. Es gibt Drohungen gegen Kinder und Mitarbeiter und sogar einen Brief vom Unabomber, der die Tat als vorherbestimmt lobt. Der Rest des Schuljahrs wird für die Schüler ein seltsamer Versuch, Normalität wiederherzustellen. Alle Lehrer sind nachsichtig und vergeben gute Noten, auch wenn viele der Kinder kaum dazu imstande sind, Leistung zu erbringen. Der Schock sitzt tief. Bei allen. Und wie sieht es jetzt mit Mitchell und Andrew aus? Die beiden Jungen werden festgenommen und sind zuerst einmal völlig schockiert. Sie verstehen nicht, was sie getan haben, weinen, möchten ihre Eltern anrufen. Endlich, so denkt man sich, benehmen sie sich wie Kinder. Doch jetzt ist es zu spät, denn aus ihnen sind Mörder geworden. Und die nächste Zeit, die Vernehmungen, zeigen deutlich, mit was für unterschiedlichen Persönlichkeiten wir es hier zu tun haben und mit was für einem toxischen Duo. Nach seiner Festnahme wird Mitchell Johnson von den Ermittlern vernommen. Dabei beteuert er mehrfach, dass er niemanden töten wollte. In seinen Aussagen gibt er an, er habe nicht gezielt auf Menschen geschossen, sondern vielmehr auf Wände und Dächer gezielt. Wie es dennoch dazu kam, dass durch seine Schüsse Menschen ums Leben kamen, kann er sich nicht erklären. Diese Darstellung steht jedoch im Widerspruch zu den Zeugenaussagen, die eben berichten, dass Johnson vor der Tat angekündigt habe, er wolle sich an bestimmten Personen rächen. Andrew Golden dagegen schildert den Ermittlern eine Vision der Ereignisse, die ihn als Opfer seines älteren Freundes Mitchell Johnson darstellt. Er behauptet, Mitchell habe ihn am Morgen des 24. März 1998 mit einem Messer bedroht und gezwungen, in den Van zu steigen. Trotz dieser angeblichen Bedrohung packen die beiden Jungen gemeinsam Lebensmittel, Kleidung und Waffen in das Fahrzeug. Ein Widerspruch, den Golden später nur vage erklären kann. Er gibt jetzt an, er habe aus Angst um sein Leben und das seiner Familie gehandelt. Mitchell habe ihm gedroht, ihn und seine Familie zu töten, sollte er sich weigern, mitzumachen. Am Tatort zu Andrew Golden habe Mitchell ihm eine Waffe gegeben und ihn erneut bedroht. Wenn er nicht auf die Schüler schieße, werde er selbst erschossen. Er betont, dass die gesamte Planung und Durchführung des Amoklaufs von Mitchell ausging und er selbst lediglich aus Angst gehandelt habe. Mitchell Johnson hingegen gibt in seiner Vernehmung an, dass die Idee zur Tat von Andrew Golden stammte. Er beschuldigt Golden jedoch nicht, ihn zur Teilnahme gezwungen zu haben. Diese widersprüchlichen Aussagen der beiden Täter werfen Fragen zur tatsächlichen Dynamik ihrer Beziehung und zur Verantwortung für die Tat auf. Und auch das hat mich irgendwie so ein bisschen aus der Bahn geworfen, als ich darüber gelesen habe. Man kennt das ja, dass sich von Tätern gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben wird. Allerdings von Kindern habe ich das halt so noch nicht gehört, beziehungsweise kann man sich dann vielleicht vorstellen, dass da irgendwie dann Anwälte oder sowas dahinter stecken. Oder aber, dass einer von den beiden wirklich viel, viel schlauer ist, als man eigentlich glauben würde. Und in dem Fall würde ich sagen, es ist der Jüngere, der 11-Jährige, der ja schon vorher so ein bisschen Tendenzen in die Richtung hatte. Also ihm glaube ich seine Geschichte definitiv nicht. Entweder die beiden haben es zusammen geplant oder aber er hat den Älteren dazu überredet. Das ist so das, was ich an dem Punkt gedacht habe.
Nach dem Amoklauf an der Westside Middle School werden Mitchell Johnson und Andrew Golden jetzt jedenfalls wegen 5-fachen Mordes und 10-facher schwerer Körperverletzung angeklagt. Da beide zum Tatzeitpunkt noch unter 14 Jahren alt sind, greift das Jugendstrafrecht des Bundesstaates Arkansas. Dieses sieht vor, dass Jugendliche in diesem Alter nicht wie Erwachsene verurteilt werden können und spätestens mit Vollendung des 21. Lebensjahres aus der Haft entlassen werden müssen. Mitchell sitzt insgesamt 7 Jahre in Haft und wird an seinem 21. Geburtstag im Jahr 2005 entlassen. Andrew bleibt 10 Jahre lang in einer Jugendhaftanstalt und kommt 2007 frei. Beide verbringen die Zeit in speziell für jugendliche Straftäter vorgesehenen Einrichtungen. Johnson zum Beispiel im Arkansas Juvenile Assessment and Treatment Center. Nach ihrer Entlassung werden die Strafakten der beiden versiegelt und das bedeutet, ihre Vorstrafen sind für die Öffentlichkeit nicht einsehbar. Die milden Strafen lösen im ganzen Land Empörung aus. In der Öffentlichkeit flammt eine Debatte darüber auf, ob das Jugendstrafrecht bei solch schweren Verbrechen überhaupt noch angemessen ist. Viele fordern eine Gesetzesreform, um bei schweren Gewalttaten härter durchgreifen zu können. Die Staatsanwaltschaft macht damals deutlich, dass sie bei älteren Tätern sogar die Todesstrafe angestrebt hätte. Doch bei Kindern, wie Johnson und Golden, ist das gesetzlich ausgeschlossen. Um zumindest etwas mehr Gerechtigkeit zu erhalten, reichen die Familien der Opfer jetzt eine Zivilklage gegen die Täter ein. Obwohl ihnen bewusst ist, dass sie wahrscheinlich keine finanzielle Entschädigung erhalten werden, verfolgen sie mit der Klage ein anderes Ziel. Sie möchten die beiden Täter unter Eid vernehmen lassen, um mehr über die Beweggründe für die Tat zu erfahren. Diese Vernehmungen werden dann auch öffentlich gemacht, in der Hoffnung, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Aber in den Aussagen wiederholen Johnson und Golden weitgehend ihre bisherigen Darstellungen. Johnson behauptet, er habe niemanden töten wollen, während Golden angibt, von Johnson zur Tat gezwungen worden zu sein. Für die Angehörigen bleiben die Motive der Täter also weiterhin unklar und natürlich total schwer nachvollziehbar. Ein Richter spricht den Familien schließlich eine Schadensersatzzahlung in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar zu. Den Familien ist jedoch bewusst, dass sie dieses Geld wahrscheinlich nie sehen werden. Nach ihrer Entlassung sind die beiden Täter nämlich nicht gerade wohlhabend. Ein kleiner Trost für die Familien bleibt aber. Sollte nämlich einer der beiden versuchen, aus der Tat Profit zu schlagen, beispielsweise durch Buch- oder Filmverträge, würde das Geld aufgrund des Urteils an die Opferfamilien gehen. So wird sichergestellt, dass die Täter nicht finanziell von ihrer Tat profitieren können. Und auch wenn einer der beiden es schaffen sollte, irgendwann ein erfolgreiches Unternehmen zu führen, geht das Geld an die Opferfamilien. Das bedeutet zumindest eine Spur von Gerechtigkeit für die Hinterbliebenen.
Nach ihrer Entlassung im Erwachsenenalter sind Mitchell Johnson und Andrew Golden die einzigen Schulamokläufer in den USA, die heute noch leben und nicht inhaftiert sind. Während viele Täter solcher Taten durch Suizid oder durch Polizeieinsatz ums Leben kommen, gelingt es diesen beiden, das Jugendstrafrecht zu durchlaufen und später auf freien Fuß zu gelangen. Mitchell Johnson hat jedoch große Schwierigkeiten, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Er gerät mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt, unter anderem wegen Drogenbesitzes und illegalem Waffenbesitz. In der zivilrechtlichen Vernehmung äußert er sich selbst mitleidig über die Herausforderungen, die seine Vergangenheit mit sich bringt, erkennt jedoch an, dass er den Opferfamilien großes Leid zugefügt hat und dass er mit dieser Schuld leben muss. Andrew Golden hingegen geht anders mit seiner Vergangenheit um. Er entschuldigt sich nicht öffentlich bei den Opfern. Als er gefragt wird, ob es ihm leid tut, sagt er nur ganz knapp ja. Nach seiner Freilassung ändert er seinen Namen Andrew Grant und zieht nach Missouri. Berichten zufolge verändert er sogar sein Aussehen, um unerkannt zu bleiben. Über sein weiteres Leben ist wenig bekannt. Zumindest bis zum Jahr 2019. Im Juli 2019 stirbt Andrew Golden, nun bekannt als Drew Grant, bei einem Autounfall in Arkansas. Sein Fahrzeug kollidiert frontal mit einem anderen, wobei beide Fahrer ums Leben kommen. Seine Frau und sein kleiner Sohn überleben den Unfall. Mit Andrews Tod bleibt Mitchell Johnson der einzige lebende Schulamokläufer in den USA, der auf freiem Fuß ist. Die Frage, warum es zu dem Amoklauf in Jonesboro überhaupt kommen konnte, bleibt bis heute weitgehend unbeantwortet. Es gibt kein klares Motiv, keine eindeutige Erklärung. Und genau das macht für viele diesen Fall so schwer greifbar. Was sich allerdings sagen lässt? Wer verstehen will, wie es zu so einer Tat kommen kann, sollte sich die psychologische Dynamik zwischen Andrew Golden und Mitchell Johnson genauer ansehen. Ein Zusammenspiel, das sich so ähnlich später noch einmal zeigen wird. Nur auf einer anderen, viel größeren Bühne. Denn kaum ein Jahr nach Jonesboro, im April 1999, erschüttert ein weiterer Amoklauf, über den wir ja gerade schon geredet haben, die USA. Der Amoklauf von Columbine. Auch dort stehen zwei Täter im Zentrum. Eric Harris und Dylan Klebold. Hier wird später immer wieder betont, dass zwischen den beiden eine besondere psychologische Konstellation besteht.
Anders als in Jonesboro aber gibt es zu Harris und Klebold deutlich mehr Material. Mehr Aussagen, Tagebücher, Videos. Und deswegen machen wir jetzt doch noch einen kleinen Exkurs. Nun geht es hin zum vielleicht bekanntesten Schulamoklauf der Welt.
Am 20. April 1999 wird die beschauliche Stadt Littleton im US-Bundesstaat Colorado zum Schauplatz einer der tragischsten Gewalttaten in der Geschichte amerikanischer Schulen. Zwei Schüler der Columbine High School, Eric Harris, 18, und Dylan Klebold, 17, betreten am Vormittag mit Schusswaffen und selbstgebauten Sprengsätzen bewaffnet das Schulgelände. Innerhalb von nur 49 Minuten töten sie 12 Mitschüler und einen Lehrer, verletzen 24 weitere Menschen und richten anschließend die Waffen gegen sich selbst. Der Amoklauf erschüttert die USA und die Welt. Nicht nur wegen der Zahl der Opfer, sondern vor allem wegen der Fragen, die er aufwirft. Wer waren diese Jungen? Was hat sie zu dieser Tat getrieben? Wenn man verstehen will, warum Eric Harris und Dylan Klebold an diesem Tag im April 1999 zur Waffe griffen, muss man tiefer blicken. Die Tat kam nämlich nicht aus dem Nichts. Sie war das Ergebnis einer langen Entwicklung, die fast niemand wirklich erkannt hat. Beide, Harris und Klebold, hatten auf ihre Art mit sich selbst und der Welt zu kämpfen, aber auf sehr unterschiedliche Weise. Eric Harris war nach allem, was man aus seinen Tagebüchern, Videos und Aussagen von Ermittlern weiß, jemand mit einer kalten, überheblichen Haltung gegenüber anderen. Er schrieb, dass er Menschen hasse, dass er sich für besser halte als den Rest und dass er sich wünschte, die ganze Welt würde brennen. In seinen Texten kam immer wieder dieser Wunsch durch, Kontrolle zu haben, Macht zu spüren, anderen Angst zu machen. Was ihn antrieb, war nicht nur Wut, sondern ein tief sitzender Hass. Er fühlte sich überlegen, aber auch betrogen von einer Welt, die ihm seiner Meinung nach zu wenig zurückgab. Er sprach von Rache. Er wollte nicht nur ein Zeichen setzen, er wollte etwas Großes, Gewaltiges, eine Art Abrechnung. Psychologen, die sich später mit dem Fall beschäftigt haben, beschreiben ihn als jemanden, der kaum Mitgefühl zeigen konnte, der berechnend war, ruhig, kontrolliert und genau das machte ihn so gefährlich.
Dylan Klebold dagegen war ein anderer Typ, viel emotionaler, innerlich zerrissen, oft traurig. Seine Tagebücher sind voll von Selbstzweifeln, Schuldgefühlen und dem Gefühl, nicht richtig dazuzugehören. Immer wieder schrieb er darüber, wie einsam er sich fühlte, wie sehr er sich nach Nähe sehnte, nach Liebe, aber auch danach, einfach nicht mehr da zu sein. Er war verzweifelt, tief traurig, wahrscheinlich schon lange depressiv. Damit war er ganz anders als Harris, der die Welt hasste. Klebold hingegen hasste vor allem sich selbst. Es wirkt fast so, als hätte er gehofft, durch die Tat irgendwie zu verschwinden, aufzuhören zu fühlen und nicht mehr einsam zu sein. Und der Amoklauf würde ihn für immer mit Eric Harris verbinden. Was das Ganze so explosiv machte, war das Zusammenspiel der beiden. Harris brauchte jemanden, der mitzieht. Klebold jemanden, der ihn lenkt. Und so entstand ein gefährlicher Kreislauf. Der eine gab die Richtung vor, der andere ließ sich mitreißen. Harris wollte töten. Klebold wollte sterben. Am Ende taten beide beides. Und eine ganz ähnliche Dynamik sehen die Experten jetzt auch bei Mitchell Johnson und Andrew Golden. Sie vertreten die These, dass Andrew Golden möglicherweise ein Psychopath gewesen sei, ein Junge mit eiskalten Zügen, kaum Empathie, aber einem hohen Maß an manipulativer Intelligenz. Mitchell Johnson hingegen wird dank seiner Vorgeschichte eher als labil, beeinflussbar und emotional instabil beschrieben. Es liegt nahe, dass Golden dieses psychologische Ungleichgewicht genutzt hat, um Johnson in seine Pläne hineinzuziehen. Ja, und damit bestätigt sich ja auch so ein bisschen das Bild, was ich beim ersten Lesen hatte, dass der Jüngere den Älteren einfach so ein bisschen manipuliert hat, ihn vielleicht mitgezogen hat und dass eben auch seine Ausrede, dass der Ältere ihn dazu gebracht hat und ihn bedroht hat, die wirkte für mich extrem klug und extrem durchdacht für einen Elfjährigen.
Ja, wie es aussieht, war Andrew für sein Alter wirklich ganz schön gerissen und auch ganz schön kaltblütig, weil er ja nicht nur die Tat durchgezogen hat, sondern eben danach auch diese Verdächtigungen gegen seinen Freund. Und das alles ohne mit der Wimper zu zucken, was eben schon ganz schön für gewisse psychopathische Tendenzen spricht. Aber, und das haben wir im Podcast auch schon einmal deutlich gemacht, wir sind keine Psychopathen-Basher. Denn das Bild vom geborenen Bösen greift einfach zu kurz und ist viel zu sehr pauschalisiert. Psychopathie ist nämlich keine Schublade, die bis an den Rand mit Mördern gefüllt ist. Es handelt sich vielmehr um ein Spektrum von Persönlichkeitsmerkmalen. Dazu gehören emotionale Kühle, Impulsivität, oberflächlicher Charme, aber eben auch ein hohes Maß an Stressresistenz und strategischem Denken. Tatsächlich finden sich viele Menschen mit psychopathischen Persönlichkeitsanteilen in Berufen, in denen man starke Nerven braucht. Notärzte, Chirurgen, Piloten, Anwälte oder Führungskräfte. Der Punkt ist, nicht jeder, der wenig Mitgefühl zeigt oder charmant manipulieren kann, wird zum Straftäter. Im Gegenteil, die große Mehrheit wird es nicht. Aber im schlechtesten Fall, gerade wenn die Persönlichkeit zusätzlich durch Gewaltfantasien, Machtbedürfnis oder das Empfinden geprägt ist, dass die Welt einen nicht genug bewundert, kann genau daraus ein gefährlicher Mix entstehen. Und wenn so jemand dann auf eine labile, beeinflussbare Person trifft, kann das toxisch werden. Genau diese Dynamik vermuten viele bei Golden und Johnson. Dass Golden die treibende Kraft war, ein Junge, der es verstand, andere zu steuern und der an Mitchell Johnson vielleicht genau das gefunden hat, was ihm gefehlt hat. Einen Mitläufer. Dass die beiden schon in so jungen Jahren zu Attentätern wurden, ist allerdings bis heute unerklärlich. Vielleicht muss man es einfach so hinnehmen, dass sie ihre Kindheit, aus welchen Gründen auch immer, an diesem Tag hinter sich ließen, um Mörder zu werden. Ja, und das war der Fall von Mitchell Johnson und Andrew Golden. Nadine, was sind jetzt deine Gedanken zu dem Fall?
Ja, also ich glaube definitiv dem Mitchell, also dem älteren der beiden, dass er nicht so richtig wusste, was er da getan hat. Dass er sich nicht so richtig über die Konsequenzen bewusst war, vielleicht auch gar nicht bewusst sein wollte, weil er eben die komplette Verantwortung an den Jüngeren, also an den Andrew, abgegeben hat.
Könnte ich mir auch gut vorstellen. Und dass er vielleicht auch ein bisschen dieses Wissen darüber, was passieren wird, weggeschoben hat, weil er eben der Mitläufer war. Er wollte den Andrew vielleicht auch nicht enttäuschen und hat sich eben gesagt, okay, ich mach mit und rede mir ein, da wird schon nichts Schlimmes bei passieren.
Ja, ich meine halt so, dass er wirklich die Verantwortung einfach an den abgegeben hat, dass der Andrew eben so der Planer war bei der ganzen Sache und das könnte ich mir gut vorstellen. Er schien ja generell irgendwie nicht besonders kindlich zu sein, sag ich jetzt mal. Also ich meine, er hatte natürlich einerseits diese kindliche Seite, dieses Verspielte, dieses Lustige, dieses ich bin so der Klassenclown, aber andererseits eben auch diesen Hang schon zur Gewalt, zum Jagen, zu Waffen, dazu Mädchen im Kindergarten schon irgendwie weh zu tun, Tiere zu quälen, und das sind ja mal schon ziemlich eindeutige Anzeichen.
Ja, und es ist ja auch so, dass es von Eltern psychopathischer Kinder, auch welche die straffällig geworden sind, später oft heißt, dass sie den Eindruck hatten, dass sie nie so richtig Kind waren. Also dass sie im Kopf einfach schon reifer waren und auch an so typischen Kindertätigkeiten gar nicht so den Spaß hatten, was vielleicht auch mit dem flachen Gefühlsschema zu tun haben könnte. Ja, und vielleicht war Andrew im Kopf einfach gar kein Elfjähriger.
Ja, dass er halt einfach generell weiter war, weil er sich vielleicht auch einfach mit anderen Dingen beschäftigt hat und somit dann eben auch den ja eigentlich älteren Mitchell total manipulieren konnte dadurch für seine Zwecke. Das kann ich mir auch schon ziemlich gut vorstellen.
Was ich eben auch ziemlich bezeichnend finde, ist, dass Mitchell ja eigentlich so gesehen ein Motiv hatte, nämlich die Rache an den Mädchen, und dass ja auch fast nur Mädchen getroffen worden sind. Andrew hatte aber eigentlich kein Motiv. Er hat eigentlich das Motiv von Mitchell genutzt, sagen wir mal.
Ja, um ihn wahrscheinlich überhaupt dazu zu bekommen.
Genau, und wenn man das jetzt so betrachtet, dann wirkt es ja schon so, dass es für Andrew vielleicht einfach nur, ja, jetzt mal böse gesagt, Spaß und Nervenkitzel war, ne? Weil er hatte im Prinzip wirklich keinen Grund, ihm hatte da in der Schule ja niemand was, in Anführungsstrichen, getan.
Ja, das glaube ich auch, und das ist ja oftmals so, auch bei Serienmördern, dass die beispielsweise mit Tierquälerei anfangen, dass denen das noch eine Art von Befriedigung verschafft und dass sie sich dann irgendwann steigern und ihre Gewalt dann irgendwann an anderen, schwächeren Personen irgendwie ausleben. Es kann ja auch in seinem Fall einfach so gewesen sein, dass ihm dieses Tiere quälen und Mädchen mit Steinen ins Gesicht schießen einfach nichts mehr gegeben hat und er dann einfach diesen drastischen Schritt gegangen ist.
Ja, aber überleg mal, wie schnell diese Entwicklung bei ihm dann passiert ist, ne? Bei vielen Serienmördern ist es ja so, dass sie dann im Erwachsenenalter mit dem Ermorden von Menschen anfangen und nicht mit 11.
Ja, also ich würde auch gerne mal mehr darüber wissen, wie er sich so im Gefängnis gemacht hat. Und ich finde, sein Leben danach, also klar, da ist jetzt nicht besonders viel drüber bekannt, aber über seinen Tod. Und ich weiß ja nicht, ob er sich nicht dann vielleicht sogar irgendwie extra umgebracht hat.
Aber warum sollte er?
Naja, wenn er halt diese Leere gespürt hat die ganze Zeit und vielleicht hat ihm dieses Familienleben auch nur kurzzeitig was gegeben und...
Ach so, meinst du das? Ja, ich muss sagen, ich habe mich auch extrem gewundert. Also als ich erstmal gehört habe, er ist bei einem Autounfall gestorben, habe ich direkt gedacht, leichtsinniges Fahren, muss ich sagen. Es hätte für mich gut zu ihm gepasst.
Mhm.
Und als ich dann gehört habe, nein, der andere Fahrer war schuld, das konnte ich mir ehrlich gesagt auch schwer erklären, weil es einfach viel besser zu Andrew passte.
Ja, ist halt auch die Frage, inwiefern war der andere Fahrer schuld? Also was ist denn, soll denn da genau vorgefallen sein?
Er soll die Kontrolle über sein Auto verloren haben und frontal in den in Andrews Auto reingefahren sein.
Wenn der Andrew jetzt zum Beispiel schlangenlinienfahrend auf mich zukommen würde und mit mir Angsthase spielen würde, würde ich jetzt auch die Kontrolle über mein Auto verlieren, vermutlich.
So, ja, okay.
Man weiß es nicht, ne?
Nee, weiß man echt nicht.
Das ist jetzt einfach wirklich nur krass spekuliert irgendwie, weil das in meinen Augen besser zu ihm passen würde. Weil ich einfach denke, wenn er wirklich ein Psychopath war mit gewalttätigen Tendenzen und mit dieser absoluten Leere in sich, dann glaube ich nicht, dass der aus dem Gefängnis kommt und einfach ein ganz normales Familienleben führt. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ihm das dann irgendwas gibt.
Ja, das hat mich aber auch wirklich auch so schon extrem gewundert, dass er dann eine Frau und ein Kind hatte. Das klang für jemanden, der sowas getan hat und dem eben auch ja so eine Persönlichkeit attestiert wird, dann doch sehr, sehr normal.
Ja, naja, wir sind da auch keine Psychologen, wir wissen es auch nicht.
Nee, das ist auf keinen Fall.
Aber das ist eben so ein Punkt. Oder es sind einfach ein paar Punkte, die mir da so ein bisschen aufgefallen sind.
Ja, dann lasst uns doch mal wissen, was ihr über den Fall denkt. Gerne.
Und ob ihr den kanntet. Ich kannte ihn nicht, aber ich bin auch nicht so der Amoklauf-Experte.
Also ich beschäftige mich schon relativ, ja, gerne ist immer so das blöde Wort, aber ihr wisst, was ich meine, mit Amokläufen und den Hintergründen. Ich hatte noch nie was davon gehört. Also erzählt mal, ob ihr den Fall kennt und was ihr dazu denkt. In den Kommentaren bei Instagram, bei mordhoch2.truecrimepodcast, aber gerne auch bei euren Podcast-Portalen, bei YouTube.
Die 2 ist ausgeschrieben.
Genau. Und ja, überall, wo ihr uns findet. Und wenn ihr möchtet, dann bewertet unseren Podcast auch gerne. Und
aber nur gut.
Aber nur gut, genau.
Keine freie Meinungsäußerung hier, nur gute Bewertungen werden gezählt.
Ja, hinterlasst uns auch gerne ein Like und wir freuen uns immer, wenn ihr auch unseren Podcast weiterempfehlt. Vielleicht an Leute, die ihn noch nicht kennen könnten.
Das wäre super, weil ich finde das immer wieder total süß, wenn die Leute irgendwie sagen, warum seid ihr noch nicht bekannter? Warum hören euch noch nicht mehr Leute? Ja, da müsst ihr uns empfehlen, bitte. Sagt es weiter.
Sagt es allen weiter, die ihr kennt. Ob sie, auch wenn sie noch keine True Crime Podcasts hören, vielleicht machen sie es ja dann.
Genau, das kann gut sein.
Mein Vater zum Beispiel hat vor uns noch gar keine True Crime Podcasts
gehört. Ja, der wird auch nach uns keinen True Crime Podcast mehr hören. Das liegt, glaube ich, eher an dir.
Wer weiß es.
An dem Thema.
Ja gut, aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, haben wir auch diesmal wieder unseren Crime-Flashback für euch. In unseren Crime-Flashbacks möchten wir an tragische Morde, Vermisstenfälle und andere Verbrechen erinnern, die sich an genau diesem Tag ereignet haben, aber in einem anderen Jahr. Und heute reisen wir zurück ins Jahr 2017. Am 29. April dieses Jahres macht ein Spaziergänger in einer Eibe in Mönchengladbach eine schreckliche Entdeckung. In dem Baum sieht er etwas, das wie eine große Puppe wirkt und ruft die Polizei. Doch die Puppe erweist sich als Leiche. Zunächst ist unklar, wer die mumifizierte Leiche ist, die in dem Baum gefunden wird. Erst ein DNA-Test bringt schnell Gewissheit. Es handelt sich um Mark S., einen 17-jährigen Jugendlichen. Die Nachricht löst Bestürzung aus. Besonders bei den Menschen in der Nachbarschaft, die den Jungen kannten. Sie hatten ihn den Kapuzenmann genannt, weil er oft mit Kapuze draußen unterwegs war. Seit einiger Zeit hatten sie ihn aber nicht mehr gesehen. Die Obduktion ergibt, dass Mark vermutlich schon vor Wochen auf den Baum geklettert ist. Dort erfriert er oder stirbt möglicherweise an einer Überdosis Drogen oder Medikamente. Verhungert ist er laut Polizei aber nicht. Hinter seinem Tod steht eine tragische Familiengeschichte, die Mark schwer belastet. Im Januar 2014 muss er mit ansehen, wie sein Vater, alkoholisiert mit über 2 Promille, seine Mutter in einem heftigen Streit mit einem Messer angreift. Die Mutter, die durch einen Schlaganfall halbseitig gelähmt ist, wollte sich trennen und mit Mark die gemeinsame Wohnung verlassen. Der Vater sticht 33 Mal auf sie ein. Mark versucht noch, sie zu schützen, wird dabei selbst verletzt und ein Stich trifft dabei seine Lunge. Schwer verletzt läuft er auf die Straße und holt Hilfe. Er überlebt die Tragödie. Da ist er erst 14. Der Vater wird später zu 12 Jahren Haft verurteilt und gilt als psychisch schwer gestört. Ein Jahr nach seiner Verurteilung nimmt er sich in der Gefängniszelle das Leben. Das Jugendamt übernimmt die Verantwortung für Mark und seine Geschwister. Doch der Junge kommt mit dem Erlebten nicht zurecht. Er hält es in Heim nicht aus, meidet geschlossene Räume, zieht sich immer weiter zurück. Er sucht die Höhe, schläft auf Dächern, in Bäumen oder auf Stromkästen. Oft unbemerkt. Mark lebt wie ein Obdachloser. Streetworker versuchen, Kontakt zu ihm aufzubauen, doch er lässt niemanden wirklich an sich heran. Mit der Zeit gerät er durch kleinere Vergehen in Konflikt mit dem Gesetz und landet in Jugendhaft. Im Herbst 2016 wird er mit der Auflage entlassen, in die Jugendhilfe zurückzukehren und sich behandeln zu lassen. Doch Mark lehnt das ab. Im Januar entdeckt ihn die Polizei auf einem Flachdach. Dort hat er sich eingerichtet. Als die Beamten ihn mitnehmen wollen, weigert er sich, ins Auto zu steigen. Er flieht und das nächste Mal sehen sie ihn, als sie ihn tot aus dem Baum holen, der wohl sein letztes Versteck war. Ja, ein sehr, sehr tragischer Vermisstenfall mit tödlichem Ende, der sich nicht als Mord entpuppt, sondern als, wenn man so will, die Folge eines schrecklichen Mordes. Als wäre Marks Schicksal wie ein Dominostein gefallen, nachdem sein Vater eine schreckliche Kettenreaktion in Gang gesetzt hatte. Wir würden uns auf jeden Fall wünschen, dass Mark trotz seines frühen Todes nicht in Vergessenheit gerät. Und deshalb haben wir heute an ihn erinnert. Das war's dann auch mit Mordhoch 2 für heute. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.